Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die wesentliche Hürde für die Bildung der ersten bundesweiten Ampelkoalition ist genommen. Koalitionsvertrag steht und heute wird sich mit dem dann auch der politische Nachwuchs von SPD und Grünen beschäftigen. Bei der SPD wird dann auch beim Bundeskongress der Jusos in Frankfurt Olaf Scholz zu Gast sein. Dass die Jusos traditionsgemäß nicht so ganz begeistert sind, das ist auch normal. Was die Mutterpartei macht, ist immer nicht so ganz genug. Aber sie müssen wohl auch anerkennen, dass Ende des Jahres das wahr wird, was sich Anfang des Jahres, wenn wir mal ehrlich sind, niemand hat vorstellen können, dass wir einen SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz haben. Die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler ist bei mir. Muss man doch sagen, das hat er mit gewohnter Nüchternheit, ich sage ja immer, vielleicht gerade deswegen, gut hingekriegt, oder?
Das hat er sicher nicht alleine hingekriegt. Sie haben es zusammen hingekriegt. Aber dass sie es hinbekommen haben, das ist bemerkenswert. Auch was überhaupt passiert ist in den Wochen vor der Wahl. Sie haben ganz recht, wir hätten Anfang des Jahres, auch Mitte des Jahres, hätte ich noch nicht drauf gewettet, dass Olaf Scholz Bundeskanzler werden kann. Sondern ich war ganz der Überzeugung, dass die SPD es nicht schaffen wird, über 15% zu kommen. Also von daher ist das schon bemerkenswert. Und bemerkenswert ist auch, in welcher Weise diese Verständigung zwischen doch so weit auseinanderliegenden Parteien wie der SPD, den Grünen und der FDP gelaufen ist. Das ist schon beachtlich und vielleicht kann einem das auch ein bisschen Hoffnung machen, dass sie wirklich bereit sind, Dinge anzupacken und eigene Interessen einerseits zurückzustellen, sie andererseits aber auch klar zu formulieren an den Punkten, die für die jeweilige Partei unverzichtbar sind.
Was macht Ihnen denn Hoffnung, wenn Sie in den Koalitionsvertrag schauen?
Ja, also der Koalitionsvertrag ist natürlich sicher für niemanden, auch keine von den drei Parteien, an allen Stellen so ganz unkompliziert und einfach. Ich beispielsweise stehe der Cannabis-Freigabe eher skeptisch entgegen. Was ich sehr gut finde, ist die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. Ich bin der tiefen Überzeugung, wir können niemandem zuzumuten, den ganzen Tag zu arbeiten und am Ende des Monats nicht genug zu haben und auch im Hinblick auf eine künftige Rente nicht genug zu haben, um dann nicht in der Grundsicherung zu landen. Das finde ich geht nicht. Also da finde ich, sind sehr wichtige Schritte gemacht worden. Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre, da bin ich ambivalent. Einerseits glaube ich, gerade im Hinblick auf den Klimaschutz ist es wichtig, dass die junge Generation, über deren Zukunft da sehr stark entschieden werden wird, dann mitentscheiden darf. Andererseits bin ich mir nicht sicher, ob man sagen kann, alle 16-Jährigen sind reif genug. Nur wenn ich mir überlege, wie reif alle Erwachsenen sind, dann würde ich denken, na gut, das können wir in Kauf nehmen. Wir müssen die politische Bildungsarbeit entsprechend befeuern. Also eine ganze Reihe von diesen Entscheidungen finde ich sehr gut. Dass es keine Geschwindigkeitsbegrenzung geben wird in Deutschland, finde ich in einem Ausmaß albern, dass ich gar nicht weiß, was ich darüber denken soll. Also es ist so ein bisschen ambivalent. Andererseits muss man zugestehen, Koalitionsverhandlungen sind halt so, dass die Unterschiedlichen ihre Interessen einbringen müssen. Und da muss man auch die eine oder andere Kröte schlucken.
Ein Thema, was Sie angesprochen haben, was sicherlich in der Bevölkerung sehr polarisiert, nehme ich zumindest in privaten Gesprächen wahr, ist die Cannabis-Freigabe. Da sagen viele, das ist genau das Richtige und natürlich mit den üblich bedienten Argumenten, Kriminalität wird verschwinden, man hat es mehr unter Kontrolle. Die Gegner sagen, nein, das stimmt ja gar nicht, es verlagert sich eben irgendwo anders hin. Ich muss sagen, ich bin da auch total ambivalent als jemand, der in Berlin-Kreuzberg wohnt, wo jedes Kind schon weiß, wo ich was kaufen kann, wo ich mich dann auch frage, ob es vielleicht doch möglich ist, das auf so eine Weise hinzukriegen, wenn man es kontrolliert abgibt.
Naja.
Welche andere Lösung gibt es?
Ja, also natürlich, wenn man es zum Beispiel aus der Sicht der Polizei, die ja aber durchaus da auch nicht einhelliger Meinung ist, des Bundesdeutscher Kriminalbeamter sieht, dann kann man sagen, das sind Delikte, die nicht verfolgt werden wirklich, die nicht bestraft werden, aber letzten Endes uns sehr stark beschäftigen. Und eigentlich müssten wir uns mit ganz anderen Drogendelikten beschäftigen. Das ist sehr nachvollziehbar. Wenn man es unter dem Aspekt sieht, dass wenn das so laufen wird wie beim Rauchen, dass dann Kinder schon anfangen zu rauchen, dann muss man bedenken, dass Cannabis so harmlos nicht ist, wie es scheint. Dagegen kann man natürlich einwenden, naja, Alkohol, den teilweise 12-Jährige auch schon trinken in großen Mengen, ist auch nicht harmlos, richtig. Also es gibt eine ganze Reihe von Argumenten dafür und dagegen. Was man auf jeden Fall richtig regeln muss, ist die Frage des Anbaus. Denn die Niederländer haben ein Problem, weil sie zwar den Verkauf legalisiert haben, aber nicht den Anbau. Und den Anbau muss man dann in Deutschland machen, denn die Bundesrepublik hat ein Antidrogenabkommen unterzeichnet. in der geregelt ist, dass sie keine Drogen einführen darf. Das heißt, er kann nicht woanders angebaut werden. Cannabis braucht eigentlich ziemlich hohe Temperaturen, um gut zu wachsen. Das heißt, wir brauchen Treibhäuser dafür. Also das sind alles so Nachfolgeprobleme, die man mitbedenken muss. Und ich habe vor allen Dingen Sorge, dass eben doch, weil ja ziemlich gut medizinisch nachgewiesen ist, dass bei Jugendlichen der Cannabiskonsum sich sehr schädlich auf das Gehirn auswachsen kann, dass das ein Problem ist, das schwer zu kontrollieren sein wird. Und dass die Kriminalität verschwindet, das glaube ich nicht. Die wird sich auf andere Felder verlagern.
Wenn wir jetzt nochmal generell auf diese Verhandlungen und die drei Parteien kommen, das war unser Ausgangspunkt, hören wir mal, was der Grüne Robert Habeck dazu gesagt hat.
Die entscheidenden Momente bei diesen Verhandlungen waren immer dann, wenn man voneinander gelernt hat. Gegensätze können überwunden werden durch eine lernende Politik. Ein lernendes Deutschland. Das ist das Versprechen, das wir uns geben.
Das ist so ein bisschen der Stil der Verhandlungen, auf den er auch so angesprochen hat. Haben wir ja gestern Mittag schon länger drüber gesprochen. Das war schon ein neuer, ne? Ich finde, positiv wahrnehmbarer.
Ja, ich meine, ich bin Hochschullehrerin. Mir gefällt die Vorstellung einer lernenden Politik natürlich sehr gut und eines lernenden Landes. Also von daher bin ich damit sehr einverstanden. Und das sagt etwas ganz positiv über die Art und Weise, wie man mit Überzeugungen umgeht. Dass man sie nicht absolut setzt, sondern sagt, naja, wir können doch alle dazu lernen. Und das finde ich eine sehr sinnvolle Herangehensweise. Die stimmt mich durchaus optimistisch. In der Pandemie müssen wir jetzt allerdings schnell lernen.
Sagt die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler.